Ein Zitat aus dem Buch Vier Tage, eine nahöstliche Tetralogie der Autorin Mona Yahia. Die quälende Frage blieb, ob sie, Rebecca, die von den Werten des Orients geprägt war, sich in diese moderne Gesellschaft eingliedern konnte. Eine Gesellschaft, in der die Weisheit und Autorität der Alten zugunsten der Vitalität und Entschlossenheit der Jungen zurücktrat. Zitat Ende. In ihrem Roman Vier Tage erzählt Mona Yahia die Geschichte der orientalischen Juden in Mosul und im Exil in Tel Aviv, in Istanbul. Guten Tag, Mona Yahia.
Guten Tag.
Das Zitat, das stammt aus dem zweiten Kapitel ihres Buchs und spielt 1935 in Tel Aviv. Rebecca staunt, wie sehr sich die Juden aus Palästina von ihren Leuten, den orientalischen Juden, unterscheiden. Auch wenn die meisten Einwohner Tel Avivs fremdländisch aussahen, waren sie doch alle Juden. Wie erlebt Rebecca das denn? Wie geht sie damit um, dass sich Tel Aviv so sehr von ihrem eigentlichen Zuhause unterscheidet?
Naja, es gibt mehrere Möglichkeiten. Die eine ist, dass man fühlt sich sehr befremdet und weiß nicht, wie man von neu anfangen soll. Und es gibt diejenigen, die die Chance nehmen und eigentlich neue Türen für sich öffnen. Und so, und das ist genau, wie Rebecca das macht.
Also es ist auch eine Charakterfrage. Wer ist Rebecca? Können Sie uns Rebecca kurz vorstellen?
Ich sage erstmal, woher sie kommt. Also sie kommt aus Bagdad und sie hat sich von ihrem Mann scheiden lassen, weil er eine Affäre mit ihrer jüngeren Schwester hatte. Und da haben sich alle Türen für sie zugemacht. Sie war nicht mehr eine der Frau jemanden. Die musste zurück zu ihrem Elternhaus und da wohnen. Und da wusste sie nicht mehr, was sie mit ihr Leben macht. Und eines Tages kamen Freunde und haben gesagt, wir gehen nach Palästina und dort ist alles offen und dort können Frauen auch arbeiten, dürfen sie arbeiten. Und da hat Rebecca ihre Hoffnung gesehen, ihr Leben wieder gesehen. Und das war ein großes Risiko und die hat es genommen.
Es ist eine besondere Situation in Tel Aviv da, 1936. Was ist das Besondere? Die Stadt expandiert in dieser Zeit enorm.
Die Stadt expandiert. Es ist noch britische Mandat Palästina. Es ist nicht klar, was der Zukunft dieser Stadt wird, ob es überhaupt eine Zukunft hat. Für Rebecca ist es etwas ungewöhnlich, dass wirklich alle Juden auf die Straße sind und dass sie nicht eine Minorität ist oder sich anders fühlt, ist sie aber anders, weil sie kommt aus der Orient, wo Tel Aviv ist. Aber Tel Aviv ist eine europäische Enklave, die von russischen Juden, polnischen Juden, deutschen Juden und hauptsächlich eigentlich europäischen Juden gegründet und bewohnt ist.
Wundert sie sich auch nicht? Sie trifft auch deutschsprachige Juden, wohnt fast mit denen zusammen.
Die wohnen bei ihr im Haus eigentlich, eine Familie aus Berlin. Und da schließt sich eine Freundschaft mit dem jungen 17-jährigen Sohn Nathan.
Das schildern Sie sehr spannend, wirklich auch diese ganz eigene Atmosphäre in Tel Aviv zu dieser Zeit, wo auch viele Leute zusammenkommen, die, wie Sie sagen, einerseits alle Juden sind, aber doch so ganz anders, weil sie aus ganz anderen Kulturen und Sprachgebieten und Sprachräumen kommen.
Genau, und ich glaube, ich weiß es nicht, ich habe in der Zeit nicht gelebt, die haben sich auch in ihre eigenen Gruppen, also die Deutschen blieben beim Deutschen, die Polen blieben beim Polen, die Russen blieben beim Russen und es gab natürlich auch die in Israel geboren waren und die sprachen die richtige Hebräisch. Ich glaube, die fühlten sich als, weiß ich nicht, als eingeboren sehr wohl da.
Ihr Roman beginnt allerdings schon sehr viel früher. 1918 geht's los an einem ganz anderen Ort in Irak. In Mosul beginnt der Roman. Warum haben Sie diese Zeit 1918 als Einstieg gewählt?
Weil das ist die Geschichte eines Arztes, ein jüdischer Arzt. Es ist ein sehr historischer Tag, in dem die osmanische Armee und Administration fast nach 500 Jahren aus Mosul zurückzieht, nach Istanbul, und dass die Briten kommen. Dieser Arzt, der Chaim heißt, der ringt sich mit der Frage, soll er zurück mit der Administration nach Istanbul, er ist selber ein osmanischer Beamter, oder soll er hier bleiben in Mosul?
Also die Briten kommen. Vorher, muss man sagen, haben in Mosul über Jahrhunderte, fast Jahrtausende die orientalischen Juden und auch die Muslime, die haben recht geordnet und eigentlich auch friedlich, also eigentlich vorbildhaft zusammengelebt.
Das weiß ich nicht. Ehrlich gesagt, diese Aussage immer, Mensch, wir haben alle toll miteinander gelebt, bis. Ich bin Skepsis. Ich glaube, es gab immer Spannungen zwischen die unterschiedlichen ethnischen und religiösen Gruppen, aber sie konnten trotzdem zeitlang nebeneinander leben, bis es ein Konflikt war oder ein Gewalt war und dann mussten sie sich wieder ordnen. Also diese Aussage, ach, wir haben alle toll gelebt bis, die kaufe ich nicht.
Das verherrlicht auch vielleicht einen Zustand, wo es doch immer Unterdrückung auch gab oder auch immer Abhängigkeiten und Herrschaftssysteme.
Also natürlich, und gerade in Orient, also es gab nie eine Gleichberechtigung. Die Juden und die Christen konnten eigentlich jahrhundertelang leben unter muslimischer Herrschaft, aber die waren nicht unter Gleichheit. Die waren zweite Reihe, also die hatten nicht dieselbe Rechte wie die muslimische Bürger. Das hat eigentlich ein Modus vivendi kreiert, in dem sie konnten sehr viel machen, aber mit auch sehr viele Grenzen.
Dann kommt das zweite Kapitel, Rebecca. Über Rebecca haben wir schon gesprochen. Und die Freiheit, Freud zu lesen, lautet die Überschrift unter der Überschrift Rebecca. Warum Freud? Wie kommt denn jetzt Freud in den Roman?
Weil Rebecca hat angefangen, in Bagdad Freud zu lesen. Und ihr Vater hat ihr gesagt, die soll es lassen. Das ist ein Skandal, wie so ein Mensch kann die Menschheit so betrachten. Und die soll das lassen. Die hat das gelassen, weil sie ihr Vater sehr respektiert hat und sehr geliebt hat. Und dann in Tel Aviv hat sie seine Bücher wiederentdeckt, in englische Übersetzung natürlich. Deutsch konnte sie nicht lesen. Und sie hat sich erlaubt, sie zu lesen. Und das hat ihr Leben geändert.
Sie hat ein neues Leben begonnen, gewissermaßen.
Ja, richtig. Die konnte träumen, dass sie vielleicht selber eines Tages Psychoanalytikerin sein kann.
Ganz ungewöhnlich ist das dritte Kapitel, also der Ort im dritten Kapitel. Babel. Babel ist ja ein Fantasiename, ein biblischer Name. 1973 spielt dieses Kapitel und das hat schon einen Hintergrund, warum das Babel heißt, dieser Ort.
Also es heißt Babel, weil das war der Codename,
Der Geheimname.
Der Geheimname eines Abhörbasis. Eigentlich fast alle militärische Basis hatten einen
Geheimname. So einen Geheimname. Codenamen, kann
ja,
man
ja.
schon sagen.
Ja, ja, und die waren manchmal exotisch. Babel gehört natürlich zum Bibel und zum jüdische Geschichte.
Er spielt quasi in der zum Yom Kippur-Krieg. Da spielt er eine ganz zentrale Rolle.
Das ist die letzte, eigentlich 24 oder 30 Stunden vor der Yom Kippur-Krieg in der Sinai ausbricht, ja.
Also der historische Hintergrund, der ist doch immer sehr bedeutend. 1918, 1973, 1935, also Sie wählen das ja ganz bewusst. Also das ist die Kulisse und da tut sich viel und dem müssen sich natürlich auch die Protagonisten des Romans stellen.
In 24 Stunden muss etwas passieren.
Am Ende sind wir dann in Istanbul, auch ein bisschen in London. Da findet eine große Auktion statt. Es geht um den Kauf eines Teppichs. Und dieser Teppich, das ist ein Symbol auch. Der steht ja für eine verlorene Kindheit. Was hat es mit dieser Teppichauktion auf sich?
Naja, es geht um einen irakischen Jude, der nicht der Protagonist ist. Das ist nicht Namir, aber der ist sein Freund.
Müssen wir kurz sagen, Namir ist der Sohn
von Rebecca und der Vater von Leila. Und der Enkel von Chaim.
Und Leila ist die Soldatin, die im Kapitel Babel eine entscheidende Rolle spielt. So geht das alles zusammen.
Genau. Das sind vier Generationen einer Familie. Es geht nicht jetzt ein nach dem anderen. Wir überspringen eine Generation mit dem dritten Kapitel und wir gehen zurück zum dritten Generation in der vierten Kapitel oder vierte Teil.
Und der Teppich.
Der Teppich, ein Freund von Namir, der ein irakischer Jude, der in London lebt, hat diese Teppich in ein Auktionbuch gesehen und er hat den Teppich seiner Kindheit in Bagdad wiedererkannt. Und da sie 1950 die ganze Familie hat von Bagdad aus Israel gewandert mit sehr bestimmten Bedingungen, dass sie eigentlich die irakische Staatsbürgerschaft abgeben müssen und dass sie nichts mit sich nehmen dürfen. Und was blieb, was wehtat, war dieser Teppich. Und dann sieht er diesen Teppich wieder und er will ihn unbedingt haben. Und da er Gesundheitsprobleme hat, bittet er seinen Freund Namir, dorthin zu fahren und den Teppich, egal auf welchen Preis, zu kaufen.
Für eine, wir verraten aber nicht zu viel, für eine nicht ganz kleine Summe.
Für eine so nicht ganz kleine Summe, nein.
Kann man sagen. Ihr Buch ist insofern schon ein einmaliges Buch, weil Sie häufig die Perspektive der Frauen auch wählen. Warum ist Ihnen diese Perspektive so wichtig?
Da sind 4 Teile. 2 sind von der Frauenperspektive und 2 sind der Männerperspektive. Also das ist sehr...
Gleichberechtigt.
Gleichberechtigt. Ich finde die Perspektive der Frauen in dieser Situation der Migration sehr interessant und sehr stark. Für die Frauen öffnet sich eine Tür, für die Männer auch, aber die Frauen können mehr gewinnen. Die Frauen können mehr gewinnen, das möchte ich manchmal schreien an alle Frauen, die kommen hier aus der arabischen Welt und sagen, ihr könnt euer Leben gestalten, ihr könnt neu anfangen, ihr könnt frei sein. Die Möglichkeit ist da.
Weil sie auch aus einer sehr patriarchal geprägten Welt
richtig,
kommen.
Richtig. Also man hat das Gefühl, die Männer haben zu verlieren und die Frauen haben zu gewinnen. Es muss nicht unbedingt so sein.
Ist eine interessante Überlegung. Also, und dann natürlich die unterschiedlichen Reaktionen. Nicht einige, die am Verlust festhalten und den Verlust quasi seine ganze Identität zu übergeben.
Ja.
Oder aber nach vorne zu schauen und ohne das, was war, zu ignorieren, aber was aus seinem Leben zu machen. Das kann man auch eine Botschaft Ihres Buches nennen. Das zentrale Thema ist natürlich Exil. Das ist ein großes Thema dieses Buches. Exil kann eine Art Hunger sein, gleichzeitig aber auch ein Überleben ermöglichen und den Geflüchteten ein zweites Leben schenken. Das taucht am Ende so als Frage auf. Und wie ist das? Gelingt das Ihren Romanheldinnen und Romanhelden, sich ein zweites Leben aufzubauen oder im zweiten Leben sich zurechtzufinden?
Ich glaube schon. Und ich würde sagen, bei alle 4. Ich glaube schon, das ist eine zweite Chance, die man kriegt. Und wenn man in das richtige Alter kommt und mit der richtigen Öffnung und Intention, ich denke, das ist eine tolle zweite Chance.
Aber man muss sagen, Exil bleibt natürlich Exil. Die Kindheit ist auf eine andere Art und Weise verloren, als bei jemandem, der nicht ins Exil gehen muss. Was bleibt an Zuhause? Oder das ist ja ein großer Begriff, Heimat. Was ist für Sie Heimat?
Naja, es ist nicht umsonst, dass da, wo die Figuren spielen, da, wo die Protagonisten diese Tage, das ist nicht ein Ort, wo sie geboren sind. Das ist nicht ein Ort, wo sie bleiben werden. Ich glaube, Heimat ist eher in das Gedächtnis, also was man mit sich trägt, was man von sich nicht wegnehmen kann.
Die Erinnerung?
Die Erinnerung, ja, ja. Ich hätte gesagt an die Sprache, aber ich kann es nicht sagen. Die Sprache verliert man auch, aber die Erinnerung, die bleibt.
Sie selbst sind in Bagdad aufgewachsen, haben in Israel gelebt, dort auch Militärdienst geleistet. Inwiefern finden sich denn in Ihrem Buch auch autobiografische Spuren?
Es ist nicht auf nichts basiert. Es gibt Geschichten, die ich gehört habe in unserer Familie oder in eine andere Familie. Es gibt Erfahrungen, die ich gemacht habe, von einem Land zu einem anderen auszuwandern und die Chancen auszunutzen. Ich habe auch Militärdienst gemacht. Ich habe dieses Krieg miterlebt. Ich war dabei. Ich habe alle diese Erfahrungen benutzt, um diese Fiktion zu schreiben.
Und das muss man sagen, das gelingt Ihnen ganz fantastisch, denn das sind ja 4 verschiedene Orte mit 4 ganz verschiedenen Atmosphären, die kulturell ganz unterschiedlich geprägt sind und wo dann in dem Tag, in dem Augenblick ganz viel passiert. Also Mosul und Tel Aviv und Babel und Istanbul. Und das gelingt Ihnen wirklich, da genau diese Atmosphäre zu beschreiben, sodass der Leser da sich empathisch hineinfinden kann in diese Welt.
Vielen Dank. Das war auch viel, viel Arbeit und viel Recherchenarbeit.
Und es hat sich gelohnt. Vielen Dank.
Vielen Dank auch.
Mona Yahia. 4 Tage, eine nahöstliche Tetralogie, so heißt ihr erhellender Roman einer jüdisch-orientalischen Familie im Exil. In dem Roman lässt uns Mona Yahia in die Geschichte einer aus dem Orient stammenden jüdischen Familie eintauchen, wie sie so noch nie erzählt worden ist. Der Roman geht aber weit darüber hinaus. Er erzählt von Sinnsuche, von Emanzipation, von Kindheit und inneren Konflikten und Neuorientierungen. Vielen Dank für dieses wunderbare Buch. 4 Tage ist im Salon Literaturverlag erschienen. Das Buch hat 584 Seiten und es kostet 24,50 €. Vielen Dank.
Vielen Dank.